Ich möchte jetzt schon mal Dankeschön sagen, dass ihr dieses Lied ausgesucht habt, dass ihr das so wunderbar vorgetragen habt, dass ihr euch bereitwillig zur Verfügung gestellt habt, auch das zu tun. Dankeschön. Wir hatten, ich gucke jetzt mal nicht in diese Richtung, am Mittwochabend in der Bibelstunde ein kleines Nachgespräch. Da ging es um das Thema, ich muss niemanden anschauen, das berührt uns alle, um das Thema Dankbarkeit, Rückmeldung. Kleines Lob, Anerkennung. Ich muss zu meiner Schande gestehen, das kommt in unserer Gemeinde, in unserer Versammlung recht knapp und eigentlich viel zu kurz. Mit dem nötigen Schuss Respekt und Ernst ist es wichtig. Müssen wir das tun? Wir müssen das tun. Paulus sagt, gelobt werden muss, wenn es auch zu wenig Nutze ist. Aber wir sollten das tun. Denn wenn solche Dienste geschehen und wenn solche Aufgaben getan werden, dann darf das auch ein Stückchen Dankbarkeit ausdrücken. Ne? Und wenn wir uns das gegenseitig dann mal sagen, respektvoll, anerkennend, dann ist das gut und dann ist das wichtig. Das wollte ich übrigens schon längst mal gesagt haben. Und jetzt begrüße ich euch herzlich willkommen in der Achterbahn der Gefühle. Das geht weiter. Ich sage das nicht mit einem Lächeln, ja mit einem Lächeln, aber nicht ungebührlich, denn das gehört zu unserem Glaubensleben so dazu. Wir schauen ja nicht nur auf das Sichtbare, sondern auch auf das Unsichtbare. Und wenn wir auf das Unsichtbare schauen, gefüllt mit guten Argumenten, Attributen, dann schauen wir auf das Unsichtbare, unseres Herrn, der uns vom Himmel aus regiert, uns nahe ist, einen Teil seiner Göttlichkeit in uns hineingegeben hat, den Heiligen Geist, der uns helfen will, dass wir ihn verstehen, dass wir für ihn dienstbar sind, dass wir ihm bereitwillig nachfolgen. Er geht uns voran, er bereitet alles vor, wir kommen nie in unvorbereitete Verhältnisse, aber, es gibt auch da ein Aber, Es gibt auch einen Gegenspieler und der ruht nicht. Der ist genauso unsichtbar. Ja? Also wir als Fromme wissen, es gibt Gott und es gibt den Gegenspieler. Und es gibt unseren Heiland, der alles für uns getan hat, das haben wir gerade gefeiert, und der sich um uns sorgt. In dieser Sage stehen wir jeden Tag. Und dann ist das die Achterbahn der Gefühle. Was willst du mir eigentlich sagen mit Achterbahn der Gefühle? Mach mir doch keinen Stress, mach mir doch keinen Druck. Nein, wenn du so zufrieden bist, dein Leben sauber glatten Bahnen läuft und verläuft, herzlichen Glückwunsch, finde ich wunderbar. Bei mir ist immer Achterbahn angesagt. Irgendwie komme ich nicht so zu dieser tiefen Entspannung, die wir eigentlich mal bräuchten. Eins der nächsten Themen, zu denen ich gerne mal reflektieren würde und was sagen würde, ist eben auch die Seelenhygiene oder der Umgang, wie gehe ich mit meiner Seele um. Aber das mal zu einem späteren Zeitpunkt. Aber das waren alles Überlegungen, die mit auch in das geflossen sind, was ich mir für heute vorgenommen habe. Ich habe nicht so sehr viel Zeit, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Der Text, zu dem ich etwas sagen möchte, steht im 1. Petrusbrief, wer das mitlesen möchte. 1. Petrus, Kapitel 5. Und ich habe den ganzen Petrusbrief gelesen, mehrfach hin und her. Und im Kapitel 4 ist es wunderschön als Vorlauf für dieses Kapitel 5. Im Kapitel 4 heißt es für das Verhalten der Gläubigen in dem Licht der Zeiten, in denen wir leben. Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das wissen wir, das haben wir schon oft genug gesagt, das spüren wir auch. Es spitzt sich alles zu. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Finde ich toll, diese Aussage. Das, so wie ich dieses Lied, was ihr eben gesungen, gespielt habt, wir gemeinsam zu meinem Gebet gemacht habe, ist eins meiner auf meiner Hitliste, ganz oben im Ranking, zum Gebet gemacht habe, so sind das auch Stellen hier, die in meinem Glaubensleben basic sind, also so eine Basis abbilden, zu denen ich, wenn es schlimm wird, immer wieder zurückkommen kann und sagen kann, wenn ich den Namen Jesus ausspreche, muss der Widersacher fliehen. Wenn ich traurig bin, dann muss mein Lesezeichen funktionieren, dann muss ich die Bibel aufschlagen und sofort wieder zu Hause sein, beim Vater, in seinem Wort. Und in dieser Kraft und in diesem Trost. Im Vers 9 heißt es, das ist auch so ein Ding für uns, seid gastfrei untereinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ja, gibt es denn verschiedenartige Gnade? Nächste Überlegung. Müssen wir zulassen, müssen wir später drüber nachdenken. Aber ich komme von Hölzle auf Stöcksle. Vers 17, Kapitel 4, Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Ich habe ja gesagt, Achterbahn, wir fahren heute Morgen Achterbahn. Ne? Das geht wirklich, wenn wir das ernst nehmen und das zu unserem Herzen redet und unser Herz darauf reagiert, dann ist das wirklich wie Achterbahnfahren. Wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. So. Und Gutes tun allein reicht manchmal auch nicht. Wir müssen glauben, wir müssen tun. Wir müssen arbeiten, wir müssen beten, ora et labora. Jetzt komme ich zu dem Text, zu dem ich endlich was sagen möchte. Der Dienst des Gläubigen in dem Licht des Kommen des Herrn Jesus Christus, Kapitel 5. Da ist zunächst mal, Petrus spricht als einer der großen Apostel, der führenden Apostel, Petrus, Paulus, großer Apostel. Noch mehr aber, die wirklich herausragende Stellungen hatten und Dienste getan haben, denen man auch glauben kann, die es auch glaubhaft abgebildet haben im Leben und im Wort bestätigt, finden wir es bestätigt. Dieser Petrus war auch ein Gemeindeleiter, ein Ältester und er hat ein Wort für die Ältesten. Ich stehe hier als ein Bruder, der mit in Verantwortung steht für die Gemeinde und andere Brüder mit mir und wir tun diesen Dienst wirklich gerne, nicht mit Murren. Und wenn Petrus das hier sagt, als einer, an dem wir das festmachen können, lesen wir es. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Jesu Christi und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Das war schon mal ein starker Satz. Ein Augenzeuge, ein Zeitzeuge, der ist glaubhaft für mich. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Ich breche hier keine Lanze, ich halte hier keine Fahne für uns hoch. Ihr wisst das, ihr kennt das. Aber wir müssen daran geprüft werden und wir müssen, wenn, dann als authentisch erfunden werden oder wir sind für diesen Dienst nicht ausgefertigt. Dann braucht es da auch eine Rückmeldung, damit wir wissen, was ihr von uns haltet. Das ist ganz wichtig auch für die Brüder in Verantwortung. Und wenn der Oberhirte offenbar wird, also Jesus Christus, offenbar ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, Petrus vergisst auch nicht die Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Das ist nichts mit Druck und Donner, sondern einfach nur schaut sie an, glaubt ihnen, vertraut ihnen und bleibt noch ein bisschen unter dem Radar, bis eure Zeit gekommen ist. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Und jetzt kommt das, worauf ich ganz besonders hinaus will und das werde ich gleich ausführen. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den, nicht dem, sondern den, Mehrzahl, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das wäre schon wieder eine neue Predigt. Es geht um Demut. Es geht um Demut und so wie Gott einen Gegenüber nennt, gegenüber sind wir, einen Gegenspieler hat, so hat die Demut auch einen Gegenspieler. Kann das jemand, weiß das jemand, was das ist? Ja, die Hochmut. Ich hatte es ja schon mal genannt. Ne? Also es ist relativ einfach, darüber nachzudenken. Demut, Hochmut. Oh, es gibt noch Gleichmut und mehrere Mute. Aber sei mal dahingestellt. Das Wort Hochmut, beziehungsweise die Älteren unter uns kennen den Begriff noch unter Hoffart. Gretel, damit kannst du was anfangen. Ja? Ich schau mal, du bist für mich eine würdevolle ältere Schwester. Hoffart, die Hoffart des Lebens. Also so hat man das ausgedrückt. Ja? Hochmut. Die Worte Hochmut oder Hoffart kommen in unserem Sprachgebrauch ja kaum noch vor. Die Sache allerdings sehr wohl. Ich weiß, Achterbahn, ich nerv euch, aber wir müssen uns das Thema mal antun. Der Hochmütige hält mehr von sich, als er in Wirklichkeit ist. Geht mir auch manchmal so, bin ich nicht frei von. Hochmut und Hoffart haben in der Bibel immer wieder göttliche, also antigöttliche Bedeutung. Beide Ausdrücke werden zum Beispiel gebraucht, wenn von Satan, dem großen Gegenspieler Gottes, gesprochen wird. Und wenn heute viele Menschen so sein wollen wie Gott, dann deshalb, weil sie sich der Verführung Satans öffnen, anstatt bereit zu werden, sich von Gott führen zu lassen. Steht in der Andacht von Horst Marquardt und ich habe mich gefragt, oh, ist das bei mir auch so? Ist es bei mir auch so? Suche ich eitle Ehre? Bin ich hochmütig? Bin ich hoffärtig? Will ich hier der große Gockel sein? Nein, will ich nicht sein. Wenn ich es bin, sagt es mir immer wieder. Aber wir müssen uns dieses Thema mal antun. Und das passiert nicht nur, indem man hier sichtbar einen Dienst tut, sondern in unserem gesamten Leben, auch wenn wir jetzt nachher durch die Tür rausgehen, im privaten, persönlichen Leben angekommen sind, dann geht die Hochmut und die Demut mit uns mit. Die ist permanent in uns, bleibend. Die geht nicht weg. Doch, wenn wir unser Leben ablegen, wenn der Leib in die Erde gebettet wird und zurückgeht, dann ist Hochmut weg. Und Demut vielleicht kein Thema mehr. Wieder ein neues Thema. Markus, wäre was für dich. In der alten Kirche oder alten Zeit, in der sich Gemeinden, Kirchen und was auch immer gebildet haben, Da hatte dieser Begriff von Hochmut noch eine Begleiterscheinung. Es war eine der sieben sogenannten Todsünden. Kann da jemand was mit anfangen? Wollen wir nichts von wissen, oder? Sieben Todsünden ist hier kein Thema. Doch, sind alles Dinge, die uns ständig begleiten, die wir ständig tun, die uns nicht gut tun. Da wollen wir auch gar nicht darauf hingewiesen werden. Ich bin nicht der Moralapostel, aber ich sage es nochmal, wir müssen uns diese Dinge mal vergegenwärtigen. Die sind ständig in dieser Welt um uns herum. Diese sieben Todsünden wurden erstmalig im 5. Jahrhundert von einem Abt beschrieben. Ein Abt in einem Kloster, ein Mensch, der im Kloster lebt, in vollkommener Abgeschiedenheit. Da denkst du, der hat doch nur die Bibel und seine Schriften und sonst nichts. Ne? So ein Kittelchen und eine harte Steinbank und ein hartes Brot. Und also wirklich abgeschieden von all dieser Welt, die um uns herum ist. Von ihm wurde das beschrieben. Unter anderem diese Todsünden. Der kannte, dass bei den Mönchen abseits dieser bösen Welt zwar kein Mord, Diebstahl oder Ehebruch gab, sie aber deshalb nicht ohne Sünde waren und das sind auch wir nicht. Nun ist vielen dieser Begriff Todsünden sicher fremd. Und ich möchte das lieber sagen mit dem Begriff Wurzelsünden. Das trifft die Sache viel eher. Das sind Lieblingssünden und Dinge, die in uns drin sind und die immer mal wieder zack auf den Tisch fallen und uns passieren, obwohl wir das nicht wollen. Neudeutsch sagt man wie ein Outing. Ne? Das Bumm, das passiert und dann alle anderen wissen Bescheid. Ja. Sagen wir also lieber diese Wurzelsünden. Und das sind eben genau die Sünden der Frommen. Die schlummern in uns, die sind im Verborgenen und die können unendlich viel zerstören. Und dazu gehört, wir können die Reihe jetzt noch ein bisschen fortsetzen, also merkt euch mal diese Begriffe, dazu gehören noch Geiz, Zorn, Zügellosigkeit, Neid, Völlerei, Trägheit. Aber der Hochmut scheint wirklich die Triebfeder, die Wurzel von diesen Geschichten zu sein. Was ist Hochmut? Einfach ausgedrückt würde ich sagen, es ist ein Herabschauen auf andere, aber auch ein Relativieren von Gottes Geboten. Ja. Und auch wir Christen sind schnell von Hochmut angesteckt, weil wir ständig versucht sind, uns eigene Regeln zu machen, uns eigene Dinge aufzuschreiben. Schaut nur die Gestaltung von Stunden an, die Reinheitsgebote hier und Hygienegebote einzuhalten. Wir legen uns ständig irgendwelche eigenen neuen Regeln auf und fest. Die kommen ja von Menschen, die kommen nicht von Gott, die kommen von Menschen. Da kann man diskutieren, wie man will. Und auch Christen sind schnell eben von diesem Hochmut angesteckt, weil wir ständig da versucht werden. Nehmen wir mal ein Beispiel dafür, damit wir von uns wegkommen. Wir müssen mal wieder durchatmen, Achterbahn, Wellental, ausatmen. Jetzt sind mal andere dran. Jetzt gucken wir mal auf den Anfang der Geschichte im Alten Testament. Ah, sagst du jetzt, der Andi fängt ganz vorne an, das geht aber nicht bis Offenbarung, keine Angst. Anfang der Geschichte will heißen Schöpfungszyklus, Adam und Eva, Garten Eden. Adam und Eva möchten eigene Erkenntnis besitzen, also ohne Gott selbst ihren Weg bestimmen. Ne? Wir kennen ja die Geschichte, müssen wir jetzt nicht lesen. Das war die Triebfeder, die da war. Und genau das ist Hochmut. So sieht Hochmut aus. Sie wollten nicht nur sein wie Gott, sie wollten ohne Gott und über Gott sein. Das ist Hochmut. Es geht weiter in der Geschichte beim Turmbau zu Babel. Da haben Menschen nämlich einen technischen Fortschritt. Das sind jetzt die Technikfreaks und Engagierten unter uns und Informierten. Diese Leute konnten Ziegel brennen. Aus diesen Ziegeln konnten die feste Häuser bauen. Mit diesen Ziegeln haben die einen riesen Berg gebaut, einen Turm gebaut. Warum haben wir diesen Turm gebaut? Ebi, warum haben wir diesen Turm gebaut? Die wollten sein wie... Wenn es geht, noch eine Reihe drauf, die wollten gern größer sein wie Gott. Was habe ich gesagt? Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Oder im Gleichnis der Pharisäer und Zöllner. Noch so ein tolles Beispiel, wir sind immer noch bei anderen. Könnt noch entspannen. Pharisäer und Zöllner. Da blickt der Pharisäer arrogant und hochmütig auf den Zöllner runter und wird von Jesus direkt gemaßregelt. Ich will nicht sagen verurteilt, das ist ein bisschen heftig. Aber wenn Jesus das ausdrückt und aus seinem Munde diese Beurteilung kommt oder dieses Fazit kommt, dann obacht. Was würde er zu mir sagen, zu uns sagen? Und im Predigttext heißt es ja, was wir betrachten, Gott widersteht den Hochmütigen. Aber, da ist ein Aber Gottes gut, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Hochmut oder falscher Stolz ist also eine schlimme Sache, dass Gott den Hochmütigen massiven Widerstand ankündigt. Und offensichtlich kann Hochmut sogar dazu führen, dass man aus der Gnade fällt. Denn Gnade gibt Gott wem? Dem Demütigen, nicht dem Hochmütigen. Naja, jetzt mögen wir wahrscheinlich sagen, ich bin doch nicht hochmütig. Ich bin doch eher demütig. Zumindest ist die Absicht so. Und Gott schaut uns nicht nur in den Kopf oder hört nicht nur auf die Worte aus unserem Mund, er schaut uns in unseren Kopf, der kennt jeden Gedanken, der sieht in unser Herz und weiß, wie unser Herz aufgestellt ist. Wir können ja freundlich lächeln, alles wunderbar und auf der Subebene Gedanken denken, die nicht voller Frieden und voller Freude und Anerkennung und Lob und Nettigkeit sind, sondern ich kann lächeln und kann ganz schlimme Gedanken denken. Der Mensch ist dazu fähig, leider. Vielmehr sehen wir das bei unseren Politikern, wenn die im Parlament stehen und reden, dann müsst ihr mal auf die Körpersprache achten, Body Language, sagt man da neudeutsch zu. Die reden immer sehr freundlich und so weiter, aber die ganzen Körpersprachen sind das Pistole, das Abwehrend. Ne? Ja, ja. Oder nichts ableiten. Man sitzt oder steht so einem anderen gegenüber. Das heißt, du kannst mich mal. In einem Personalgespräch habe ich miterlebt, dass ein Vorgesetzter während dem Gespräch mir gegenüber so saß. Dann habe ich gesagt, habe ihn direkt darauf hingewiesen, habe mir allen Mut zusammengenommen und habe gesagt, das Gespräch lassen wir lieber sein, weil du denkst doch, leck mich am Arsch. Entschuldigung. Ja, das ist diese Haltung. Sehr entspannt, ablehnend. Oder immer nur die Außenseite. Bam, bam. Das sind solche Dinge. Das sind Körpersignale. Ja, die verraten uns. Also wir sind unter Beobachtung. Aber das wäre schon wieder ein anderer Ausflucht. Oh. Hochmut ist in meinem Herzen, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Ich wollte ein Beispiel geben. Und in aller Bescheidenheit natürlich mich selbst für wichtiger, geistlicher und demütiger halte als sie. Das würde ich natürlich nie sagen. Würde ich nie sagen, aber denken tue ich das. Ich nicht. Aber die Sprache und Verhalten, habe ich gerade ausgeführt, verraten uns dabei. Achtet mal darauf, wenn ihr mit einem lieben geschwisterlichen Teil, einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen oder was auch immer redet, wie er, nicht nur wie er artikuliert, sondern wie er sich dabei verhält. Achtet mal darauf. Wir können uns nicht verstecken. Adam und Eva konnten sich auch nicht verstecken. Wir können uns einfach nicht verstecken. Wir sind unter der Beobachtung, unter dem Radar Gottes. Ich habe kürzlich in einer Online-Trauerfeier von dem David Bubenzer, ihr werdet es wahrscheinlich mitgeschaut haben, David Bubenzer gehört. Einer der Brüder, die da etwas zu beigetragen haben, wie eine Predigt, wie ein kleiner Verkündigungsteil, der machte das deutlich, machte Gott in seiner Liebe und seiner Größe deutlich an einem Megacomputer mit einer Megadatenbank, die unermesslich groß ist, übersteigt unser Denken. Bei Gott läuft permanent diese Aufzeichnung. Alles ist bei Gott aufgezeichnet. Auch wenn wir mal später vor Gott stehen, dann muss dieser Film nicht laufen, aber es ist alles da. Und Gott ist so genial, Ebi sagt das immer, das ist alles vergeben, er hat heute Morgen wieder darauf hingewiesen. Ja, Amen, ich finde das klasse. Wir dürfen nicht auf Vorschuss und auf Gnade, vorlaufende Gnade sündigen. Aber Gott macht dann unter diesem ganzen Register, macht einen Strich, bildet eine Summe, um mit Excel-Deutsch zu reden, Gesamtsumme. Die Addition aller negativen Dinge oder alle Dinge, die da aufgespart sind, positive, negative, abgezogen, ergibt Summe. Und dann steht da Null. Warum steht da Null? Weil Jesus Christus alle unsere Schuld und Sünde vergeben hat und gesühnt hat. Gesühnt, altdeutsch, kananäisch. Er hat unsere Schuld getragen. Es war nur ein kleiner Ausflug, damit wir wissen, über was wir reden. Aber Hochmut ist eben nach wie vor auch in unserem Herzen. Das können wir gar nicht leugnen. Noch ein Beispiel. Wenn ich beleidigt oder verletzt reagiere, weil ein anderer mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann hat das oft zur Folge, dass man ein Konfliktgespräch führen muss oder möchte, damit der Kanal wieder rein ist, damit die Bruderschaft, die geschwisterliche Liebe wieder fließen kann, wieder da ist. Also fragt man, können wir mal reden? Trifft sich und macht ein Gespräch und beginnt ein Gespräch. Und mir ist es auch schon begegnet, nicht hier an einem anderen Ort, dass dieses Gespräch nur stattgefunden hat, damit der andere, der eh schon Mist gebaut hat und mir auf der Seele rumgetrampelt ist, Erleichterung für seinen Seelenhumor bekommt. Ich habe ja auch dann noch mit ihm geredet, ist alles okay, wir sind ja wieder schwur. Das ist doch Quatsch, sowas. Das ist Hochmut par excellence, das ist Hochmut in schönster Form. Auf solche Gespräche können wir locker verzichten, oder? Das tut im Nachhinein nochmal weh, das ist so ungefähr wie, bumm, noch eine ins Gesicht. Bei schönster Redeweise, mit ganz lieben, netten Worten, wird dir suggeriert, ja, eigentlich, ja, aber die Summe bleibt, das Endergebnis bleibt, du bist schuld und ich bin hier frei raus. Ne? Meine Weste ist sauber. Auch das habe ich schon erlebt, dass nur solche Gespräche geführt wurden, nur um anschließend eine reine Weste zu haben. Was habe ich gerade gesagt? Bei Gott läuft das. Er sieht das, er kennt das. Er weiß sogar, wie doof wir sind, dass wir dahin Anlauf nehmen, so etwas Blödes zu machen. Eigentlich gibt er uns den Heiligen Geist und warnt uns davor. Den Hochmütigen verwirft er, dem Demütigen aber gibt er Gnade und er prüft die Herzen. Kein anderer, nur er prüft die Herzen. Er kennt unser Herzen. Unser Herz ist eine Mördergrube. Prüfe mich, Gott. Prüfe mein Herz. Schau, auf welchem Weg ich unterwegs bin und reinige mein Herz und gib mir ein neues, das an dich glaubt und das dir zur Verfügung steht. Nochmal auf das Beispiel von dem Pharisäer zurückzukommen, und das ist eben wieder auch unser Thema. Ganz schlimm ist es, wenn Hochmut mit frommen Worten daherkommt, weil ich ja angeblich den wahren Glauben habe, ne? So wie gerade ausgeführt. Doch Gott ist in diesem Bereich nicht nachlässig. Nein, Gott widersteht. Im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner geht Jesus sogar noch einen Schritt weiter. Und Jesus betont, dass der Zöllner von Gott gerechtfertigt wird. Der Zöllner betet schlicht, aber ehrlich. Gott sei mir, dem Sünder, nicht dem Hochmütigen, dem Sünder, gnädig. Dabei, wie stellen wir uns den Zöllner vor? Der hat gelogen, der hat betrogen, der hat schlimme Dinge getan. Er hat sich sogar mit Römern abgegeben, hat seine eigenen Landsleute ausgebeutet und überliefert. Er ist ein ganz schlimmer Typ. Von außen sieht man ihm das wahrscheinlich auch schon an. Trägt teure Kleidung, hat einen dicken, wohlgenährten Körper, Bauch, nichts rückschließen. Das geht auch andersrum. Aber Völlerei ist auch eins derer Zeichen. Aber er wird gerechtfertigt durch ein ehrliches Gebet und darauf will ich hinaus. Selbst wenn wir uns noch so blöd benommen haben, wenn uns noch so viele komische Dinge passiert sind, wo wir sagen, da bin ich gar nicht stolz drauf, Gott ist treu, Gott ist gerecht. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn ihr aber eure Sünden bekennt, so ist Gott treu und gerecht und dann barmherzig und vergibt unsere Schuld und Sünde. Dem Pharisäer sieht man übrigens seine Frömmigkeit auch an. Ne? Das ist uns auch schon mal begegnet. Er sieht sicherlich nicht wohlgenährt aus wie der Zöllner, sondern eher hager von vielen Fasten. Ja, so. Geiz. Die haben ja alles verzehntet, sogar die Minze. Er trägt auch sicherlich feine Kleidung, ordentliche, saubere Kleidung, möglicherweise auch so eine goldene Kette mit so einem dicken Kreuz dran oder so einen Fischaufkleber auf dem Auto oder irgendwo. Kennt ihr diese Beispiele? Die begegnen uns tagtäglich, überall. Und die Frage ist, ist das Demut? Wenn ich dann einen Fahrstil habe, wie ein Wildgewordener, habe aber einen Fisch hinten drauf, so nach dem Motto, ich is racing, Gott ist mit mir, aber ich bin schneller wie mein Schutzengel, alles schon erlebt. Habe ich einem gesagt, was bedeutet eigentlich der Fisch auf deinem Auto? Der hat einen sehr gravierenden Fahrstil, sehr eklatanten Fahrstil gehabt. Och, sagt er gar nichts. Sag ich, bist du im Angelverein oder was? Nee. Sag ich, weißt du denn, was dieser Fisch bedeutet? Nee. Ist gar nicht weit von uns, wohnt er. Dann sage ich, das ist das erste Kennzeichen der Christen. Das haben die damals, um sich zu erkennen zu geben, so mit dem Stöckchen oder mit dem Finger in Sand gemalt. Ein Fisch, das Fischsymbol, diesen Ichtis, als stumme Mitteilung. Sage ich, daran erkennt man eigentlich Fromme. Sag ich, und bei deinem Fahrstil wäre es besser, du machst diesen Fisch von deinem Auto ab. Weil ja, sonst leitet man ab, dass der fromme Fahrer ein bisschen ist. Hat es dann auch abgemacht, hat es kapiert. Ich habe nachher gute Gespräche mit ihm gehabt. Aber das war schon auch ein Beispiel. Ja. Also äußerlich ist bei dem Pharisäer eben oder bei den Pharisäertypen alles in Ordnung, aber innerlich voller Hochmut. Und Gott widersteht. Der Pharisäer ist nicht gerechtfertigt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Sieht man uns das von außen auch an? Wie verhalten wir uns in Gemeinde, Familie, Beruf? Wie viel Heuchelei ist dabei und innerer Hochmut, den keiner sieht? Doch Gott sieht ihn und widersteht. Und Hochmut ist keine Lappalie. Hochmut zerstört Beziehungen. Beziehungen zu Gott und Beziehungen zu unserem Nächsten. Hochmut ist die Überzeugung, allein am besten zu wissen, was gut oder schlecht ist. Egal, ob Gott oder andere das in Frage stellen, doch Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen schenkt er Gnade. Was ist denn jetzt der Unterschied? Hochmut fragt danach, was für mich das Beste ist. Demut fragt danach, was der andere nötig hat. Demut erkennt an, dass ich die Grenzen und Schwächen habe, dass ich Grenzen und Schwächen habe und keine größere Bedeutung besitze als andere. Demut fragt nach Gottes Willen und sucht das Miteinander aller Menschen. Demut lernen wir von wem? Am besten von Jesus. Er kann uns helfen, unsere Neigung zum Hochmut und zu falschem Stolz aufzudecken. Demut kommt übrigens auch von Dienen. Oder sollte ich an der Stelle besser sagen, ich wünsche dir Dienemut, den Mut zu dienen, auch dem anderen zu dienen, dich selbst zurückzustellen und dem anderen zu dienen. Es erfordert nämlich Mut, Gott und den Mitmenschen wirklich zu dienen. Demut ist keine Unterwürfigkeit, das wird auch oft falsch verstanden. Demut ist keine Unterwürfigkeit. Auch Demut kann Hochmut sein. Jetzt sind wir wieder bei der Achterbahn. Auch Demut kann Hochmut sein, nämlich dann, wenn ich andere meine angebliche Demut präsentiere. Auch schon mal erlebt? Oh, der ist ja so demütig. Weit gefehlt. Nein, kann ich nicht mehr ausführen. Sorgen und Leiden führen uns auch zu Demut oder zu Hochmut. Ist einfach nur ein Stück, was uns dazu führen kann. Wenn ich in der Sorge stecken bleibe, bitte richtig verstehen, versucht es, weil meine Arbeitsstelle in Gefahr ist, weil meine Gesundheit in Gefahr ist, weil sich ein Mensch von mir getrennt hat. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Situationen. Wenn ich in der Sorge stecken bleibe, das klingt fatal, aber es ist so, dann bin ich hochmütig. Warum? Wie kann das denn sein? Wenn ich schon im Dreck sitze, warum trittst du mir jetzt noch auf den Kopf? Wenn ich diese Sorge habe und bei mir selbst bleibe, dann setze ich mich auf den Thron und sage Gott, geh mal weg, ich mache das schon, bin zwar gerade ein bisschen traurig, aber ich kriege das schon wieder hin. Na, und dann geht das los. Und dann fangen wir wieder aus eigenem Geblüt an zu strampeln und zu wursteln und zu machen und uns hochmütig zu verhalten. Die Demut wäre zu sagen, Herr, hier ist gerade alles Land unter. Bankrotterklärung. Ich kann es nicht. Ich brauche Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche Weisheit von dir. Ich kann es nicht. Kannst du mir bitte helfen? Das ist Demut. Anzuerkennen, Gott kann es. Ich nicht. Und Demut wäre auch, den anderen mit einzubinden und helfen zu lassen. Und nicht zu sagen, oh, lass mal, das kriegen wir schon wieder hin. Ja? Wir müssen nicht gleich ganz oben hin ins Regal greifen, nicht gleich bei Gott landen, aber auch Geschwister, die Hilfe anbieten. Das muss man dann auch, sollten wir dann auch annehmen und nicht sagen, ah, danke fürs Angebot, aber lass mal, es wird schon wieder. Das ist Hochmut. Habt ihr schon mal den Gedanken daran gehabt, dass das Hochmut ist? Ich nicht, ich habe immer nur gedacht, ey Andi, Ärmel hoch, ich bin's. Ne? Ja, das ist mein Bekehrungserlebnis, ich musste vollkommen zerbrechen. Ich habe eine richtige Bankrotterklärung hingelegt, ich bin richtig zusammengekracht. Es gibt Menschen, die beobachten wir, die kriegen dann so einen Kollaps, die kannst du ins Krankenhaus fahren, wenn denen bewusst wird, was die für Typen sind. Ja, das bricht dann alles zusammen. Das ist auch richtig so. Gott muss uns erst zerbrechen, um uns neu aufzurichten. Das hat Ewigkeitswert. Das ist gut, dass es so ist. Ich würde gerne noch so viele sagen. Die Zeit rennt weg. Okay, ich mache einen einfachen Abschluss. Sich seiner Grenzen bewusst zu werden, das ist Demut. Demut, das ist nicht, sich kleiner zu machen, als man ist, sondern ist das konsequente Bekenntnis zur eigenen Nichtigkeit. Und an dieser Stelle fiel mir Rolf Krause ein, unser lieber Bruder, der beim Herrn ist, Rolf Krause. Ich sehe uns noch hier vorne sitzen, Rolf in der Bank hinter uns und von hinten raunen, wir sind alle Nichtse. Das war nur, ne, wir sind alle Nichtse. Mehr hat er da nicht gesagt und nach der Stunde haben wir uns unterhalten und dann habe ich gesagt, Rolf, ich habe da eben so ein Wort aufgeschnappt, wir sind alle Nichtse. Kannst du mal erklären, was meinst du damit? Und dann sagte er, ja, wir müssen uns alle mehr und mehr darüber bewusst werden, dass wir nichts sind. Also Nichtse, nichts nütze, nichts nutz. Das kennt man eher, dass wir zu nichts wirklich zu gebrauchen sind. Was wir aus eigenem Geblüt tun, ist zu nichts nutze, es sei denn, wir tun es in Jesus oder durch Jesus oder mit der Kraft, die Jesus oder Gott uns schenkt. Aber wir sind nichts. Das drückt dich jetzt richtig runter. Ich habe euch ja Achterbahn versprochen. Mal rauf, mal runter. Aber in diesem Nichtsein, und wenn wir das anerkennen, dann können wir voller Demut sagen, Herr, ich bin nichts, aber ich möchte etwas sein zu deiner Herrlichkeit. Und gebrauche mich zum Wohle von Menschen und dir zur Ehre. Was kann man sich zu einem kurzen Gebet machen? Dann ist man eigentlich auf der richtigen Spur. Zumindest hilft es, in die richtige Richtung zu schauen. Weg von dem weltlichen, verführerischen, nicht sichtbar satanischen, denn das Endergebnis ist, Markus, du kennst die beiden Wege, du hast dich informiert für eine Predigt, der schmale und der breite Weg. Der schmale Weg ist steinig und komisch und beschwerlich, führt aber am Ende in die Herrlichkeit und der breite Weg ist eben bequem, da ist der ganze Hoffart des Lebens drin, führt aber ins Verderben, in ewige Verdammnis. Und ich hoffe, dass wir uns für den richtigen Weg entscheiden, für den schmalen, auch wenn er unbequem ist. Es gehört schon Größe dazu, zuzugeben, dass man nicht der ist, der man eigentlich sein möchte. Demut ist die Erkenntnis, ohne Gott geht es nicht, ich brauche ihn. Und noch mehr, ich komme an Christus einfach nicht vorbei, der ja gesagt hat, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Demut, das ist eigentlich die Gesinnung Jesu. Wer demütig ist, ist gesinnt wie Jesus. Und genau das ist den Christen aufgetragen. Man kann sich zwar nicht demütig machen, aber man kann um Demut bitten. Das möchte ich uns eigentlich so mit auf den Weg für heute und in die neue Woche und in die Zeit vor uns geben, bis, wenn Gott Gnade schenkt, bis er wiederkommt.
Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, der standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu dieser Welt. Um Boten in Boten und Tat zu sein, hat Jesus uns auserwählt. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein, zeigt es allen, dass Jesus sie liebt.
Den müsst ihr noch aushalten, tut mir leid. Dann muss das Ganze zu Ende kommen. Noch ein, zwei Sätze und dann sollten vielleicht dann noch ein oder zwei Brüder mit uns beten. Dann Ebi noch die Informationen und dann sind wir am Schluss angelangt. Euch schon mal vielen Dank für dieses wunderbar passende Lied, gut ausgesucht. Dankeschön. Sagen, wenn Sagen mich grämen, wenn Sagen mich zersetzen, und das bleibt uns ja alle nicht außen vor, ob gesundheitlich, finanziell, wie auch immer, wir machen uns ständig Sorgen, ich habe das eben ja ausgeführt. Und diese leise Stimme des Zweifels, die in uns so langsam zu nagen beginnt und uns zersetzen will, dann kommt es nämlich so langsam zu einer Trennung zwischen uns und Gott. Ich traue Gott nichts mehr zu, am Ende sage ich, geh weg, ich habe das eben schon mal gesagt, ich mache das alleine. Das wäre nicht der erste Mensch, den ich beobachte, der vom Glauben schrittweise weggekommen ist, bis er ganz kalt war und dann den Glauben über Bord geworfen hat. Und Petrus sagt, werft euren Glauben nicht weg, denn er hat eine große Belohnung. Seid nüchtern, so heißt es in diesem Text noch, um das am Ende nochmal zu nennen, ich weiß gar nicht, ob ich den gelesen habe, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher und sucht, wen er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. Dieser innere Zweifel, dieser innere schwarze Hund, der unsichtbar ständig in uns nagt, uns Sorgen macht, der ist es. Das Ziel ist einfach, uns auf den breiten Weg zurückzubringen und ins Verderben zu führen. Zum Glück gibt es aber wirklich ein Gegenmittel, und das ist der Glaube an Gott, das Vertrauen darauf, dass Gott eben stärker ist. Lass dir Mut machen, anders kann es nicht gehen. Und nimm Gott beim Wort. Und wenn uns die eigenen Worte fehlen, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du dich einem geschwisterlichen Teil anvertraust und sagst, hör mal, mir geht es geistig nicht so gut, habe das letztens auch erlebt, da hat sich jemand auch anvertraut und hat gesagt, bete mal für mich. In mir ist es dunkel, in mir ist es kalt, ich kann schon nicht mehr beten. Das muss man sehr diskret behandeln. Aber das kann passieren, das kann uns frommen Entschiedenen auch passieren. Dann bitte sei nicht so hochmütig und mach das alles mit dir alleine aus, sondern lass dir helfen und sprech entsprechende Geschwister an. Das Schlusswort sollte heißen, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen, wunderbare Attribute. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wollte ich euch nicht verschweigen. Ebi, achso, lasst uns aufstehen. Lasst noch mal ein oder zwei Brüder, würde ich bitten, dass sie mit uns beten.